Willkommen zur neuesten Episode. Diese Episode ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Adem Kartal. Adem war lange Zeit selbst aktiver Boxer, hat unter anderem für das deutsche Nationalteam geboxt und ist mittlerweile der Ressortleiter Nachwuchs des Baden-Württembergischen Boxverbands. Wir sprechen in dieser Episode über seine Zeit in China, mehr über Boxen und auch über den Strongman-Sport. Let's go! Alright, Adem. Teil 2 unseres Gesprächs. Wir hatten es gerade von den letzten Innovationen im Boxsport, von wie der körperliche Komponente mittlerweile ein entscheidender Faktor ist, warum die erfolgreichsten Nationen sind und weil es notwendig ist, dass Krafttraining für einen stärkeren Schlag mit eingebaut wird. Auch Nutrition Coach hast du erwähnt und gerade das Weight Cutting. Was ist aktuell State of the Art Weight Cutting im Boxing? Wie wird das gemacht?
Also das hängt, muss man wieder unterscheiden, in Olympischen und Profi, weil im olympischen Bereich wird jeweils am Tag gewogen. Da ist das Soll, dass man kein Gewicht machen sollte. Nun ist es schwierig, weil immer viel geboxt wird. Also man hat 20 bis 30 Kämpfe im Jahr, 2-3 Höhepunkte. Dann ist es meistens so, dass man quasi doch einen Weight Cut machen muss. In dem Fall empfehlen wir, du kannst gerne ein besseres Konzept einleiten, du bist da besser in dem Thema als ich drin. Also die Sportler ernähren sich alle, so wie die sich gewohnt sind. Die machen ihre Ernährungsplan, ihre Ernährungsstruktur. Und in der Woche, wo die Wettkämpfe sind, verzichten wir auf Kohlenhydrate überwiegend, weil wir sagen, Kohlenhydrate binden Wasser. Die Faustregel war, glaube ich, 1 Gramm Kohlenhydrate, 3 bis 4 Gramm Wasser. Und versuchen auf Kohlenhydrate zu verzichten, auf Ballaststoffe zu verzichten, weil das angeblich auch nicht so gut sein soll. Ich weiß nicht genau warum. Ja. Und die letzten 2 Tage quasi dann mit dem Wasser reduzieren und anfangen abzukochen.
Abkochen, Sauna.
Ja, also Schwitzanzug. Es gibt ganz viele, die gegen den Schwitzanzug sind, weil die sagen, du kannst es nicht kontrollieren, wie viel du verlierst. Das ist die einfachste, pragmatischste Lösung, sag ich mal, über einen Schwitzanzug. Wenn man die Möglichkeit hat, wäre ein heißes Bad gut. Sauna hat sich einfach empirisch gezeigt, dass es nicht so gut ist vor dem Wettkampf. Ja.
Heißer Kopf, da bin ich auch kein Fan von.
Also sich ins heißes Wasser legen wäre so das Beste und was meistens angewandt wird, ist dann der Schwitzanzug.
Cool, ja, das ist sehr ähnlich zu dem, was ich im MMA beobachte. Heißes Bad plus Schwitzanzug. Und dann, was sind übliche Gewichte, die gecuttert werden im Boxen?
Also vorab, es ist extrem individuell. Also jeder, der irgendwie jetzt einen Terence Crawford sieht, der 10 Kilo in einem Tag macht und sagt, hey, das will ich auch, würde ich dringend davon abraten. Ein Weight Cut ist eine Sache, die man individuell herausfinden muss, also vorab. Was sind denn noch so Zahlen? Also ich würde sagen 1 bis 5 Kilo. Die Range hängt von der Gewichtsklasse ab. In den niedrigen Gewichtsklassen ist es meistens ein bisschen weniger. Also wenn ich jetzt bei 52 Kilo boxe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich 58 Kilo wiege. Was aber mal passiert ist, wenn ich in der 81 Kilo boxe und dass ich 86, 87 Kilo habe und das runter muss.
Das ist relativ wenig im Vergleich zu MMA.
Ja.
Ist aber auch am selben Tag im
Amateurbereich. Genau, am selben Tag
wird geboxt. Profibereich.
Profibereich, muss ich gestehen, habe ich nicht so einen internen Einblick. Ich denke, das wird ähnlich wie im MMA-Bereich sein, aber da weiß ich es nicht. Da habe ich es nicht selber miterlebt.
Im Boxen würde ich auch davon ausgehen, dass das Körpergewicht dann auch nicht ganz so eine Riesenrolle spielt. Bei MMA, wenn du dann die Ringen und sobald Körpergewicht auf Körpergewicht ist.
Ein großer Unterschied.
Also jeder, der schon mal gerungen gemacht hat oder Grappling gemacht hat, so alle 15 Kilo, die 5 bis 10 Kilo, die dein Gegner mehr wiegt, das macht dann einfach Welten. Wenn du da einen hast, der 85 Kilo ist und mit dem du grappelst, das fühlt sich an wie eine Feder im Gegensatz zu dem, der 105 Kilo wiegt und auf dir drauf liegt und du denkst, das ist so ein Auto, auf das er auf dir geparkt hat.
Im Boxen hat man da eine sehr, sehr einfache Einstellung und zwar sagen wir immer so, hey, du musst in der Gewichtsklasse, also wenn mal politische Gründe vergessen, also politischer Grund könnte sein, ich wiege 60 Kilo, aber in meiner Gewichtsklasse ist der amtierende Olympiasieger, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich jetzt irgendwie bei 60 Kilo für die Qualifikation fahren werde. Aber vergessen wir mal kurz den Fall. Wenn man das rein sportlich betrachtet, also sportwissenschaftlich oder leistungstechnisch, empfehlen wir, das Gewicht zu boxen, wo du selber dich am wohlsten fühlst zu kämpfen. Also es macht keinen Sinn, wenn jemand, ich sag mal, auf 400 Meter mega schnell ist bei 72 Kilo Körpergewicht und wir sagen ihm später, der soll aber 64 Kilo boxen und dann läuft er dieselbe Strecke in Hälfte der Zeit,
Wie
weil er
viele
kaputt
Boxer
ist.
sind so reflektiert und können sich selber einschätzen, da fühle ich mich am besten? Und wie viele sagen einfach, okay, das ist ein Kampf, ich bin Kämpfer, weniger Gewicht oder mehr Gewicht machen, weniger wiegen, ist ein potenzieller Vorteil. Also mache ich das, weil ich das machen muss.
Das hängt mit dem Leistungsniveau ganz klar ab. Also die Top-Elite-Kämpfer, die kennen ihren Körper in- und auswendig. Also wenn ich mit den guten Boxer mal Pratzenarbeit oder so gemacht habe, die wissen so, hey, der Schlag, ich will, dass der Schlag so, also vorm Kampf wärmst du dich auf und dann machst du das, was der Athlet machen will. Also vorm Kampf ist der Athlet der Boss, nicht der Trainer. Und wenn du vorm Kampf die Pratzen hältst und der sagt, hey, ich will das, den Schlag so haben, ich will den so reinkriegen, der kennt sich selber. Der sagt, hey, ich fühle mich heute gut, ich muss das und das essen, die wissen das. In den unteren Gewichtsklassen ist es so mehr, dass man sich an festen Zielen festsetzt, so wie du sagst, so, hey, ich muss 10 Kilo, weil dann habe ich wahrscheinlich die bessere Chance und so. Aber man merkt ganz schnell einfach mit der Zeit, lernt man seinen eigenen Körper kennen und findet das Gewicht.
Du warst jetzt auch erst in China fürs Boxen. Da hat dann auch Corona einen Strich durch die Rechnung
Ja,
gemacht.
genau, Corona. Corona-bedingt bin ich früher
Wie lange
zurückgekommen.
warst du jetzt?
Ich war
Paar
4,5
Monate,
Monate in
viereinhalb
China,
Monate.
genau. Also es waren 6 angepeilt, ich war in Peking, war echt toll und bin dann, hab die ganze Corona-Krise zu Höhepunkten noch miterlebt und bin in einem der letzten Fliegern quasi zurück nach Deutschland gekommen.
Was waren so die Eindrücke von 4,5 Monaten? Was war genau die Aufgabe von diesem Austausch?
Also ich war ursprünglich über die Uni dort tatsächlich. Das war so ein Forschungsprojekt, wo ich quasi ein Praktikum gemacht habe beim Automobilhersteller, wo es einfach um Datenanalyse ging. Nebenbei habe ich mich noch mit dem Boxen ein bisschen in China anvertraut gemacht. War anfangs ein bisschen gefährlich. Ich war zu mutig, bin an den Olympiastützpunkt in Peking einfach vor die Tür aufgetaucht, fanden die nicht so cool. Wurde dann wieder schnell nach Hause geschickt, bin aber dann ja über Ecken und Kanten auf einen Strongman aufmerksam geworden. Also ich habe geboxt und wir waren halt zufällig zum selben Zeit am selben Ort. Und dann ist er halt auf mich zugekommen und gesagt so, hey, du boxt, ich habe früher auch geboxt. Und war wirklich Monster, was da war. Dann habe ich den angeschaut und dachte mir so, hey, der Mann kann sich keine 40 Sekunden bewegen. Wie hat der geboxt? Und er hat gesagt, hey, ich heiße Alexei, ich habe in Russland früher geboxt, ich habe über 100 Kämpfe gemacht, war in der Nationalmannschaft, habe dann aufgehört mit Mitte 20 und bin jetzt seit 20 Jahren Strongman. War ich auch nicht schlecht. Und habe dann viel Zeit mit Alexei trainiert, das wurde dann, habe viel Krafttraining gemacht mit ihm, war eine coole Zeit.
Also ein recht erfolgreicher Strongman.
Ja.
Ist jetzt nicht die Top 5 auf der Welt, aber
Halt auch bei den, du weißt, wie das Turnier ist, da gibt es ein Arnold Schwarzenegger-Turnier in den
Arnold
USA und
Classics,
der hat da mehrere Medaillen
das ist
gewonnen,
recht
also.
erfolgreich. Was ist seine Bestleistung im Kreuzheben? 425,
So
430
was.
Kilo.
Also
Natürlich
4,10 habe ich miterlebt. Das war krass.
okay.
Hohes Gewicht. Wenn das Gewicht auf den Boden knallt, hey, boom, macht das echt krass.
Kleines Auto. Und mit dem hast du recht viel Zeit verbracht.
Also dann, also die letzten 3 Monate, wo ich in China war, wirklich jeden Abend zusammen eigentlich. Jeden Abend zusammen trainiert. Viel seine Aspekte über Boxen und Krafttraining gelernt. Also der Mann, der kann boxen, technisch, unheimlich explosiv. Wow. Also die Schlagexplosivität, die er hatte, wow.
Wie groß ist er und wie was wiegt er?
Er wiegt 160 Kilo, bisschen mehr, 162 irgendwas waren es. Größe würde ich jetzt schätzen, 1,90, 1,92.
Recht groß, recht schwer.
Aber explosiv, junger Vater. Junger Vater, also wirklich, wow.
Hast du mitbekommen mit dem Boxkampf zwischen Tor und Eddie Hall?
Ja, wird spannend. Wird spannend. Ich bin echt gespannt, wie der ausgehen wird.
Das ist dann nicht 12 mal 3 Minuten und auch nicht 3 mal 3 Minuten, sondern das ist einmal bis einer umfällt.
Also ich bin gespannt, wie die sich vorbereiten. Ich hätte jetzt als Mann vom Fach gesagt, ich würde die trainieren auf eine hohe Bewusstsein, wann ich angreife, dass sie im richtigen Moment angreifen und dann alles auf diesen Angriff setzen, um den anderen umzunocken, weil das sind zwei Monster.
Alles auf einen Schlag.
Ja, genau. Also ich würde da nicht großartig jetzt anfangen, Vorbereitung, Ausweichen, Fintieren oder so, sondern wirklich, okay, da muss einer richtig reinkrachen, dann ist Feierabend.
Das denn, was würdest du sagen, findet der Boxkampf statt?
Ich denke tatsächlich ja. weil ich verfolge beide ein bisschen auf Instagram, seitdem die das verkündet haben. Und es scheint so, dass die beide sich tatsächlich vorbereiten. Also Eddie Hall macht ja schon länger Boxen, das weiß ich. Da gibt es auf YouTube ein paar lustige Pratzenvideos, das kann man sich mal anschauen.
Wie stellt er sich an?
Ich muss sagen, für seine Maßstäbe gut. Also
für seine Körpergröße.
Für seine Körpergröße, für sein Körpergewicht. Und technisch wird jetzt jeder sagen, der einen Olympiasieger trainieren möchte, boah, gar nicht gut. Aber für die Maßstäbe, wie viel er trainiert, das Boxen ist echt gut. Hätte man Boxer aus ihm machen können, wenn er früher angefangen hätte.
Er war ja Schwimmer früher.
Echt? Das wusste ich nicht.
Er ist ja auch relativ klein. Eddie Hall ist ja so ein bisschen ein Sonderling in dem Strongman-Bereich, weil er eigentlich nicht den Körper eines Strongman hat. Mhm. Also eigentlich so ein normaler Kerl, da gibt es auch alte Bilder von ihm, als er Schwimmer ist und der dann einfach quasi sich auf diese 180 Kilo hochgefressen hat, während so jemand wie Thor ist einfach ein großer Mensch.
Ja,
von der Länge der Knochen, von Körpergröße ist einfach, der hat relativ viel Rahmen, den er ausführen kann, oder auch so ein Brian Shaw, der auch im Bereich von 2 Metern ist, wenn man da ältere Bilder anschaut, ist einfach ein großer Mensch, dessen Rahmen früher noch nicht ausgefüllt war mit Fleisch und jetzt durch Training und entsprechende Mengen an Essen, wofür auch Brian Shaw mit einigen YouTube-Videos bekannt geworden ist, wo dann halt erklärt, wie er isst. Und dann sind es halt auf einmal 12.000 Kalorien an so einem Tag, wo dann einen kleinen Snack abends mit einem halben Käsekuchen und einem Proteinshake dazu. Und wie er dann zeigt, okay, wie viel esse ich jeden Tag. Und das hat eben dazu geführt, dass ich meinen Rahmen ausfülle und auf meine plus minus 2 Meter jetzt plus minus 200 Kilo wiege.
Eine Frage, Wolfgang. Also mit dem Alexei fand ich es ganz interessant. Der hat gesagt, hey, bei Adem, bei mir klingelt nachts mehrmals der Wecker und dann esse ich Pommes. Das fand ich lustig. der hat gesagt, ich mag Pommes und der hat gesagt, hey du, ich habe das Problem, ich werde nicht schwerer. Und ich sage, du, 160, 162 Kilo ist viel. Ich sage, nee, also die richtig großen Strongmans wiegen noch mehr. Da habe ich gesagt, das ist voll das große Problem für mich. Was ich mich gefragt habe, also ich habe das nicht ganz verstanden. Also wenn ich keinen Sport treiben würde und ich würde jeden Tag McDonald's oder so, was auch immer essen, würde ich bestimmt jetzt, wenn ich 2 Meter oder 1,90 so wie Alexei groß war, auf 200 Kilo kommen. Wäre halt wahrscheinlich unsportlich und hätte keine Kraft, klar. Wie hängt es mit den Strongmans zusammen, dass die so viel essen müssen, um zuzunehmen?
Je größer du wirst, vor allem je mehr Muskel du hast, der Muskel ist der Motor. Je größer dein Muskel wird und je mehr Leistung du dann bringst, desto mehr Sprit verbraucht er. Ja, so ein Strongman, Dragster ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber quasi ein Dragster, der ein bisschen längere Strecken fährt. Du hast einen riesen Motor, der aber so ausgelegt ist, dass er auf Dauer Leistung bringen kann. Mhm. Wenn du es jetzt zum Beispiel vergleichst mit zum Beispiel einem Hammerwerfer oder einem Kugelstoßer, die haben auch einen relativ großen Motor, die wiegen 130, 140, 145 Kilo, klein im Verhältnis zu einem Strongman, die müssen aber nur Leistung bringen für eine Sekunde oder zwei, bis die Kugel oder der Hammer wegfliegen. Mhm. Während ein Strongman, wenn man sich die Strongman-Disziplinen anschaut, ist es ja seltenst, dass Maximalkraft eine Rolle spielt. Direkt. Ja. Also bei sowas wie Kreuzheben, aber die meisten Strongman-Wettkämpfe ist in irgendeiner Form, es geht um Dauer oder es geht um Distanz oder es geht um Wiederholung. Das heißt, du musst relativ hohe Lasten für eine gewisse Dauer oder für eine gewisse Wiederholungsanzahl bewegen. Und dafür musst du ja trainieren. Und dieses Training benötigt zum einen, dass du entsprechende Körpermaße hast. Da gibt es ja dieses Beispiel mit dem deutschen Strongman Patrick Baboumian, der fleischlos, vegan sich ernährt und auch in dem Game Changers Movie als erfolgreicher Strongman promoted wurde, wenn man den Game Changers Film zitiert, der Weltrekorde in mehreren Disziplinen hält. Und dann guckt man, der wiegt halt irgendwo seine 120 Kilo. Und allein da weißt du schon, der ist kein erfolgreicher Strongman. Ja. Der ist einfach mit 120 Kilo bist du rein, was Physiologie und Mechanik angeht, nicht imstande, diese Kräfte zu generieren, die notwendig sind, dass du Strongman bist auf hohem Niveau, und er hat auch tatsächlich noch nie an irgendeinem relevanten Wettkampf teilgenommen. Ja. Das heißt, er ist auch für den Körpermaßen, er ist nicht besonders groß, vor allem für einen Strongman, er ist nicht besonders schwer für einen Strongman, und auch sein Leistungsniveau an sich ist im Vergleich zu, er ist kein erfolgreicher Strongman.
Also ich hatte, der Alexei hat den ganz kurz angeschnitten gehabt, weil ich hatte ihn nur angefragt mit Game Changers, was er darüber denkt, weil dieser Strongman eben dran kam. Und er hat gesagt, also im Strongman ist es so, es gibt ganz viel Disziplin, da ist es einfach, einen Weltrekord zu brechen, aber den wollen die richtigen Strongmans auch gar nicht brechen, also das ist gar nicht das Ziel. Der hat gesagt, wenn du jetzt im Kreuzheben beispielsweise einen Weltrekord brichst, dann bist du eine Maschine. Aber es gibt ganz banale Übungen, das trainieren die gar nicht, hat er gesagt.
Genau. Das, so funktioniert es auch. Es sind also Weltrekorde, die recht regional sind. Da sucht man sich halt eine entsprechende Disziplin aus, wo man weiß, das ist ein relativ einfacher Weg, einen Rekord zu erstellen. Und dann erstellt man den. Also bei Bumian ist allein nur die Tatsache, dass er 120 Kilo wiegt, eliminiert ihn aus der Diskussion, weil du brauchst ein gewisses Maß an Masse. Mhm. Dann brauchst du die Maximalkraft. Und gerade Strongman, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, du musst im Bereich von 400 Kilo Kreuzheben, du musst im Bereich von 350, 400 Kilo Kniebeugen und du musst im Bereich von 300 Kilo Bankdrücken können. 250, 300 Kilo, das sind die Kraftwerte, die du brauchst. Ansonsten bist du nicht wettbewerbsfähig. Und das Dritte, was du brauchst, ist diese Work Capacity. Du musst quasi diese hohen Lasten für entsprechende Distanzen oder Wiederholungen oder Zeit bewegen können. Also zum Beispiel, wenn wir sowas wie Farmer's Walk nehmen, so ein klassisches Gewicht bei so einem, also Farmer's Walk, du trägst links und rechts einen Koffer und den musst du dann über eine bestimmte Distanz in der kürzesten Zeit tragen.
Ja.
Und da war lange, lange der Weltrekord im Bereich von, ich glaube, 10 Meter, und dann waren es 10 Sekunden. Und einer von diesen beiden Koffern hat 180 Kilo gewogen. Das heißt, der hatte 180 Kilo in seiner rechten Hand, 180 Kilo in seiner linken Hand. Dann muss er damit aufstehen, dann muss er quasi ein kleines Kreuzheben damit machen, das sind 360 Kilo. Mhm. Dann muss er das halten und dann muss er damit quasi anfangen zu laufen. Einmal um so ein Hütchen rum und wieder zurücklaufen. Und das so schnell wie möglich. Das heißt, du brauchst nicht nur die Kraft, das überhaupt hochzuheben, zu stabilisieren und dann auch um ein Hütchen rumzulaufen mit so einem Gewicht, ist nicht ganz so einfach. Mhm. Sondern du brauchst auch die Work Capacity quasi da nicht zu ermüden, Gewicht fallen zu lassen und so weiter. Das heißt, du hast drei Komponenten und diese Muskelmasse aufzubauen, benötigt Unmengen an Essen. Dann so zu trainieren, dass du die Maximalkraft aufbaust, benötigt einen Haufen Essen. Und dass du dann nicht nur die Maximalkraft hast, sondern auch das Volumen bewältigen kannst. Die Mengen, die du essen musst, um das Gewicht aufzubauen, dass du ein erfolgreicher Strongman bist, sind Riesenmengen. Und was man auch oft sieht, das passiert dann auch nicht mehr clean. Also das ist nicht ja, die Hühnchen und Reis essen. Mit Hühnchen und Reis solche Mengen zu essen, das wird ganz schwierig. Sondern das sind dann halt ist viel Junkfood. Eddie Hall und Brian Shaw haben jetzt auch noch das ein oder andere YouTube-Video, wo sie dann
12.500 Kalorien,
wo sie entsprechend Kalorien essen. Die essen natürlich nicht nur so, sondern dann whatever, Pasta mit Bolognese oder Reis mit Burger Patties. Und, du musst Lebensmittel haben, die du relativ einfach essen kannst und von denen du relativ einfach große, große Mengen essen kannst. Und sowas wie Pommes ist natürlich eine recht kaloriendichte Lösung. Ist vielleicht aus gewisser Sicht nicht die erstbeste Lösung, aber eine Lösung, dass jemand, in seinem Fall geht es ja, wenn er nicht zunehmen kann, geht es ja mal darum, dass er sein Gewicht halten kann.
Also, was ich gesehen habe, ich war anfangs ein bisschen verwundert, aber macht Sinn eigentlich im Nachhinein. Strongman ist eine Konditionssportart. Also auch Technik, das unterschätzt man. Also mit Alexia, ich habe ein bisschen mitgemacht, Snatches und so. Was für unterschiedliche Varianten in der Ausführung es gibt und auch im Tempo und sonstiges und ganz unterschiedliche Ziele werden damit erreicht. Kleine Frage, kann man den Bodybuilder mit dem Strongman vergleichen, was den Kalorienbedarf angeht, Ernährungsbedarf, oder spielt der Maximalkraftbereich und so eine große Rolle, dass man sagt?
Der Strongman ist im Regelfall etwas mehr als der Bodybuilder, allein nur, weil Bodybuilder, je nachdem, wie man jetzt Bodybuilding definiert, wenn wir jetzt einmal mal klassisch sagen, Mr. Olympia, das ist quasi so die Olympischen Spiele des Bodybuildings, das sind die erfolgreichsten Bodybuilder, dann hast du Jungs, die rumlaufen irgendwo im Bereich von 130 Kilo. Ja, gibt es ein paar, die ein bisschen schwerer sind, die wiegen dann nochmal 140 oder so. Markus Rühl, ein Deutscher, der hat auch mal 150 gewogen. Und dann gibt es auch ein paar kleinere Jungs, die laufen dann rum mit 120 Kilo. 130 ist so ein Mittelwert. Während beim Strongman, da wiegst du einfach irgendwo im Bereich von 170, 180. Große Jungs wie Brian Shaw und Thor wiegen 200. Das heißt, du wiegst fast das Doppelte. Von 120, 130 auf 200, das ist ein
großer Unterschied.
Das sind 70% mehr, das ist dann schon ein Stückchen. Dementsprechend mehr isst du auch. Mhm. Aber im Bereich Bodybuilding, ich würde sagen, wenn wir es halt kalorienfest machen, du liegst im Profi-Bodybuilding, so die meisten liegen irgendwo zwischen 5.000 und 8.000 Kalorien. Beispiel jemand, der sehr viel tracked ist, serbische Bodybuilder Miloš Sarčev, der in etwa 100 Profi-Wettkämpfen teilgenommen hat und 10 Jahre in Folge an Mr. Olympia teilgenommen hat. Der hat monatelang in Vorbereitung auf einen Wettkampf 10.000 Kalorien am Tag gegessen.
Würdest du es in dem System empfehlen, Kalorien zu tracken? Weil die Diskussion.
Ja. Okay. Also auf dem Niveau und mein größter Mein größter Kritikpunkt, was Kalorientracken angeht, ist die Ineffizienz. Mhm. Und es ist einfach so, Kalorien zu tracken, du musst alles, was du isst, wiegen und du musst es notieren. Selbst mit Apps, die es alles einfacher machen, ist es trotzdem noch Aufwand.
Zeit.
Und für die absolute Mehrheit der Menschen, die sind nicht bereit, alles, was sie essen, zu wiegen und alles, was sie essen, zu notieren. Mhm. Und das ist eine große Hürde für viele. Und mein zweiter Punkt, Kalorien zu tracken, ist keine Garantie, dass du Erfolg hast. Wenn du mittels negativer Kalorienbilanz Körperfett verlierst, weitermachen. Es gibt aber auch viele aus verschiedensten Gründen, die nicht mit einer negativen Kalorienbilanz Körperfett verlieren. Das heißt, es ist halt einfach keine Garantie, dass es tatsächlich funktioniert. Das ist relativ viel Aufwand mit einer relativ geringen Garantie. Vor allem, je älter du wirst, je inaktiver du bist, je höher dein Körperfett, desto weniger funktioniert dieses Kalorienthema. So zuverlässig, wie es oftmals promoted wird. Wir reden jedoch von sowas wie Strongman und Bodybuilding, wo natürlich der Fokus und das Level an Leistung, das Ziel ist, so viel höher ist, dass auch der Invest höher sein muss. Mhm. Und gerade für sowas wie ein Bodybuilding-Wettkampf in Shape zu kommen, ohne wiegen und genau tracken, also da gibt es ganz, ganz wenig bis keine Beispiele, die das geschafft haben. Sondern du kannst im Endeffekt, wenn du trackst, wiegst, dann kannst du viel einfacher manipulieren und entscheiden, okay, das bisschen runter, das ein bisschen hoch. Vor allem, wenn du ein sehr geringe Auswahl an Lebensmitteln hast, macht das ganze Kalorientracken deutlich zuverlässiger. Da empfehle ich definitiv, vor allem in Vorbereitung auf einen Wettkampf zu tracken oder auch beim Strongman, track und beobachte dein Körpergewicht. Dann weißt du, muss ich mehr essen. Ne? Zu oft kommt die Aussage von jemandem, der zu ihm will, aber ich esse ja so viel und ich nehme mich zu. Nein, du magst vielleicht viel essen, aber du isst nicht genug. Mhm. Denn wenn du genug isst, nimmst du zu. Ja. Das ist physiologisch recht einfach zu regeln. Der eine wiegt 90 Kilo und isst 3.500-4.000 Kalorien und nimmt zu. Der nächste wiegt 90 Kilo und muss 7.000 Kalorien zu essen, um sein Gewicht zu halten.
Okay,
die Unterschiede sind relativ hoch und wenn du nicht zunimmst, dann isst du zu wenig. Punkt. So einfach ist es. Und viele haben eine falsche Vorstellung von dem, was es bedeutet, genug zu essen. Was ich da empfehle, wenn wir über Strongman sprechen, ist die Doku Born Strong. Mhm. Gibt es auf Netflix. Da werden eine Reihe von Strongman, wie unter anderem Haftor und Eddie Hall, begleitet. Und die Doku endet dann in Arnold Classics. Und der erste Teil dieser Doku ist Eddie Hall, der dann so ein bisschen tieferen Einblick gibt in, er isst sechsmal am Tag und was das für Mahlzeiten sind. Also für die Mehrheit der Menschen, wenn die eine von diesen sechs essen würden, dann hätten die nächsten 8 Stunden keinen Hunger, wenn sie überhaupt diese eine Mahlzeit schaffen würden. Und das dann halt auch weit entfernt von cleanem Essen. Also das dann halt auch mal
was ich ein
paar Burger.
Was ich mich da frage bei dem Thema, Wolfgang, okay, das ist eher weniger mit Strongman, sondern mehr im Bodybuilding und Boxen, also eine Parallelität. Die wichtigste Sache, also was heißt die wichtigste, eine unheimlich wichtige Sache im Boxen ist die Body Composition. Das heißt, dass ich für das Körpergewicht, was ich habe, eine hohe Relativkraft habe und so weiter und so fort.
Ruiz würde dir widersprechen.
Super Schwergewicht mal ausgenommen. Ja, ja. Und Bodybuilder finde ich ganz interessant, weil die haben ja auch, also wenn die auf die Bühne gehen, wie trocken die sind, das ist ja wirklich wow. Wie viel Muskelmasse verlieren die und wie machen die das, dass die nicht Muskel verlieren vor allem, wenn die runtergehen?
Viele Bodybuilder nehmen sogar Muskelmasse zu während der Vorbereitung.
Ach was.
Ja. Aber ihr Fokus ist auch ein ganz anderer. Die Funktionalität eines Bodybuilding-Trainings ist ja nicht praktisch, sondern oder nicht in Bewegung, sondern nur in der Optik. Mhm. Der Bodybuilder muss ja genau genommen keinerlei Leistung erbringen, sondern er muss eine gewisse Optik bringen.
Gut aussehen.
Gut aussehen.
Hübsch.
Ja, es muss eine gewisse Linie haben, du brauchst eine gewisse Muskelmasse, es muss eine gewisse Symmetrie da sein und dann gewinnst du deinen Bodybuilding-Wettkampf. Ja, am besten noch so einen kleinen Freak-Touch, wo du es anschaust und denkst so, boah, was ist das?
Ein Monster.
Ja, Bodybuilding ist ja immer ein bisschen, zum gewissen Maß ist es eine Freakshow.
Ja.
Ja. Aber welcher Leistungssport ist das nicht?
Überall im Top-Niveau, also wirklich.
Als Strongman wirst du nicht, es gibt auch Strongman in Sixpack, also Mariusz Pudzianowski zum Beispiel, der Pole, der relativ leicht war für einen Strongman, so 145 Kilo, aber halt ein Sixpack hatte und ausgesehen hat wie ein Bodybuilder oder im Einsatz ausgesehen hat wie ein Bodybuilder mit Schultern, mit einer Brust, mit Armen und einem Sixpack, der mittlerweile auch MMA kämpft in Polen, relativ erfolgreich. Der ist ein Beispiel dafür, dass man auch relativ eine gute Muskulatur haben kann. Auch Eddie Hall, der mittlerweile mit irgendwo 100, 160 Kilo rumläuft. Sieht
echt stark aus.
Hat ein bisschen Sixpack-Ansatz, sieht man da schon. Ja. Auch bei Thor, das ist, wenn der sein T-Shirt aussieht, das ist jetzt nicht Michelin-Männchen oder geschmolzene Kerze, sondern du siehst eine relativ gute grundsätzliche Muskelentwicklung. Die ist aber nicht entscheidend. Auch ein gutes Beispiel, wenn wir zurückgehen zum Boxen. Tyson Fury hat mal im Interview gesagt, habe ich gesehen, weil Tyson Fury natürlich nicht aussieht wie ein Athlet, was die Optik angeht. Er hat in seiner Karriere schon eine ganze Reihe von Sixpacks ausgenuckt. Das heißt nur, oftmals ist er, okay, er hat Muskeln, Arme, Sixpack und jetzt ist er quasi ein guter Sportler. Ja, Funktion diktiert Struktur. Und eine gewisse Grundmuskulatur ist notwendig. Aber gerade wenn wir so jemanden wie Tyson Fury als Beispiel nehmen, der natürlich technisch ein herausragender Boxer ist,
top.
Da könntest du ein körperliches Monster nehmen. Whatever, wenn du Alexei Tokyulev gegen Tyson Fury boxen lässt, ist wahrscheinlich so, dass wenn Tokyulev einmal richtig eine Schelle verpasst, ist Fury weg. Ist einfach die Wette, dass überhaupt Tokyulev eine Chance hat, in die Nähe von Furys Kopf zu kommen. Ist halt, die verlierst du. Ja, der ist technisch so gut, dass er da jeder Bombe, die da anfliegt, ausweichen kann und dann den technisch an die Wand boxt.
Mich hat Alexei auf eine Sache aufmerksam gemacht und die stimmt. Und zwar, er hat Boxen und MMA erwähnt, die gehen auf die Waage und sind sehr trocken. Mhm. Und er sagt, ganz vieles tun die wieder über Wasser nachfüllen. Mhm. Klar, logisch, du hast ja ganz viel Wasser abgekocht. Und er hat gemeint, also im Strongman spiele angeblich das Wasser im Körper eine hohe Rolle, also das, was im Muskel ist, so habe ich es verstanden, korrigiere mich bitte. Ja. Und er hat gemeint, dass es im Kampfsport, im Boxen und MMA ähnlich sei. Warum? Also was macht Wasser mit meinem Muskel?
Wenn's 75% deiner Muskel ist Wasser.
Okay.
Das heißt, ein relativ großer Teil von der Muskulatur ist Wasser. Wasser bindet Glykogen im Muskel. Das heißt, den Glykogenspeicher auffüllen über Wasser funktioniert recht gut.
Ach,
Wasser ist ebenfalls Masse. Gerade in Sportarten, wo Maximalkraft eine sehr große Rolle spielt, wie Strongman, je mehr Masse du hast, desto tiefer dein Massenschwerpunkt, desto potenziell mehr Kräfte kannst du generieren. Schon mal einen Strongman gesehen mit einer Wespentaille? Gibt's nicht. Es ist mechanisch, es funktioniert nicht. Ganz im Gegenteil. Je größer deine Taille, desto besser für einen Sport wie Strongman. Schmale Taille und Strongman läuft nicht. Mehr Masse hat da seine Vorteile, weil es Muskelvolumen bildet, weil es potenziell Glykogen bindet, weil es auch potenziell Maximalkraft erhöht. Also der einfachste Weg, Maximalkraft zu steigern ohne spezifisches Training, ist, nimm einfach zu. Wenn du 10 Kilo Muskelmasse aufbaust, geht auch deine Maximalkraft hoch, wenn du ein bisschen nebenher trainierst. Das muss gar nicht mal so strukturiert sein. Wer schwerer ist, ist potenziell stärker. Und das ist relativ einfach nachzuweisen. Schau dir die Weltrekorde in den Gewichtsklassen an, beim Gewichtheben oder beim Powerlifting. Je schwerer du bist, desto höher der Weltrekord. Das ist relativ simpel.
Das ist ja interessant, das ist so das Reverse, was ich vorher gesagt habe, mit dem Gewicht machen. Weil in der Wettkampfwoche essen wir keine Kohlenhydrate, damit wir kein Wasser binden. Aber wenn Wasser bindet, auch Kohlenhydrate. Okay, das ist ja, also
ja, das ist die Grundidee von so einem Ansatz ist, du trinkst relativ viel Wasser, dass du das ausscheidest. Mhm. Du lässt da teilweise lassen sie Salz weg, weil Salz, Elektrolyte binden auch Wasser. Kohlenhydrate lässt du weg, weil Kohlenhydrate Wasser binden. Und Ballaststoffe lässt du auch weg, weil die natürlich auch ein gewisses Maß an Wasser binden können. Das heißt, du versuchst quasi möglichst viel Wasser auszuschwemmen in der Woche. Dadurch, dass ein Großteil vom Körper und ein Großteil der Muskel Wasser ist, kannst du so relativ einfach, also es ist jetzt nicht unüblich, gerade im MMA, wo du ein relativ langes Weightcut-Fenster hast, dass jemand über 10 Kilo verliert bei einem Weightcut. Und dann natürlich, wenn dann der Weightcut vorbei ist, die Waage durch ist und mit entsprechend trinken, dann halt innerhalb von 6-8 Stunden wieder 10 Kilo drauf sind. Und das funktioniert natürlich nicht, indem du Fett oder Muskel verlierst, Muskel im Sinne von kontraktiles Gewebe, sondern das funktioniert nur, indem du Wasser verlierst und dann Wasser wieder drauf hast.
Eine Frage, also vielleicht war das Placebo, aber es hat immer funktioniert. Als ich selber noch geboxt habe, hat man gesagt, okay, du musst 2 Wochen vor dem Wettkampf anfangen, mehr Wasser zu trinken, dass deine Niere sich dran gewöhnt, viel Wasser zu haben. Und dann ist langsam reduzieren und erst die letzten 2-3 Tage dann ein bisschen drastischer reduzieren. Und angeblich denkt die Niere immer noch, dass es sehr viel Wasser bekommt, aber schüttet quasi Wasser aus, obwohl es weniger Wasser zu sich nimmt oder bekommt. Stimmt das?
Stimmt. Hat genau genommen aber weniger mit der Niere direkt zu tun, sondern mehr mit 2 Hormonen, und zwar Aldosteron und ADH. Das sind 2 Hormone, die den Flüssigkeitshaushalt regulieren. Mhm. Und je mehr Flüssigkeit du zu dir nimmst, desto mehr schüttest du aus, was von diesen Hormonen reguliert wird. Das heißt, wenn du gewohnt bist, dass da viel Flüssigkeit kommt, dann schüttest du auch viel aus. Das ist ja, zum Beispiel, wenn du gewohnt bist, dass du jeden Monat 1.000 Euro auf dein Konto bekommst und jeden Monat 1.000 Euro ausgibst, was passiert, wenn auf einmal einen Monat lang nur noch 50 Euro auf dein Konto kommen?
Ja, okay.
Und du gibst weiterhin 1.000 Euro auf und auf einmal, bumm, ich bin im Defizit. Genauso funktioniert das mit dem Wasser. Du wirst einen Haufen Wasser los, der Körper ist gewohnt, dass da ein Überschuss an Wasser kommt, du fährst die Hormone hoch, die sorgen dafür, dass du mehr Wasser ausschwemmst und dann auf einmal sagst du, ich cutte jetzt mein Wasser, du musst aber trotzdem weiterhin konstant auf Toilette gehen, weil diese Hormone quasi immer noch davon ausgehen, dass du Wasser zu dir führst, du tust es aber nicht mehr und so kannst du mehr Wasser ausschütten, als du zunimmst und so kannst du noch mehr Flüssigkeit verlieren.
Okay, das ist interessant. Also was ich interessant fand auch, ich war über Ecken und Kanten, bin ich ganz grob über so ein Live-Webinar bin ich mit einem Nutrition Coach bekannt geworden aus England, der Scott Robinson, und der hat erzählt von dem Kampf Scott Quick gegen Oscar Valdez, die haben damals um die WM geboxt, niedrigere Gewichtsklasse, aber er konnte das Gewicht nicht machen wegen 1,2 Pfund, also ist ja nicht mal ein Kilo. Und der hat gesagt, hey, sein Hormonhaushalt war so durch, der hat das Gewicht nicht runterbekommen. Also der hat nicht mehr geschwitzt. Wenn du den in die Sauna gesteckt hast, nichts. Hast du da irgendwie...
Ja, im Endeffekt, was passiert in so einer Situation? Adrenalin geht hoch, Cortisol geht hoch, Stresshormon. Dann ist ja ein wahnsinniger Stresszustand. Also durch Dehydration zu sterben, ist natürlich möglich. Je weiter du dehydrierst, desto mehr ist das Ganze in Stresszustand. Und wenn du jetzt den Körper entsprechend schon vorher gestresst hast, das ist auch so eine Regel, die es gibt, ist, je mehr Weight Cuts du machst, desto schwieriger wird der Weight Cut.
Das stimmt. Kann ich 100% bestätigen aus Erfahrung.
Weil der Körper sich natürlich gegen wehrt.
Ja.
Der Körper hat ja kein Interesse, dehydriert zu werden. Der versteht jetzt nicht, dass das möglicherweise ein Vorteil ist, wenn er jetzt dehydriert, sondern für ihn ist Dehydration ist Stress.
Ja.
Und dann kann der Hormonaushalt da entgegensteuern, indem er quasi relativ ruckartig dafür sorgt, dass du kein Wasser mehr ausschüttest. Und dann gibt es diese Beispiele von denen, die in der Sauna sitzen und trocken sind.
Ja, genau. Ich bin verrückt.
Was ja so grundsätzlich mal gar keinen Sinn macht, aber der Körper hält dann quasi alles zurück.
Krass.
Weil er braucht diese Flüssigkeit zu überleben und das ist dann im Endeffekt ein Überlebensmechanismus aufgrund einer massiven Stressreaktion, wo dann nichts mehr runtergeht.
Krass. Das ist ja. Ja, weil Das sagt ja auch, wie kann man in der Sauna sitzen und nicht schwitzen? Das war für mich so, what?
Den gleichen Effekt hast du ja ähnlich mit dem, gerade im Kickboxen, Boxen, MMA, so wenn einer mal hart K.O. gegangen ist, dann geht er in Zukunft häufiger K.O.
Ja,
100. Weil im Endeffekt, unser harter K.O., das quasi sein Hirn wird ausgeknipst und später sagt das Hirn, okay, so einen massiven Stressor oder so einen massiven Schaden will ich nicht nochmal erleben, also mache ich einfach früher bei kleinerem Impact schon quasi schalte ich den Bildschirm ab, um mich zu schützen.
Ja.
Vor den von den Beispielen, im MMA kenne ich viele, im Boxen wird es ähnlich sein, wo du, wenn du einmal hart K.O. gegangen bist, danach wirst du nicht mal entsprechend getroffen und dann ist Game Over. Ist ja Joshua Ruiz 1, gibt es ja das Gerücht, dass Joshua wenige Tage
davor ausgenockt
wurde.
Angeblich von dem deutschen Schwergewichtler.
Angeblich.
Zu dem Thema, Wolfgang, also auch an alle, die mich jetzt hören, man muss ganz vorsichtig sein mit einem K.O. Also wir haben, wir nennen das bei uns im Boxverband, jemand brennt durch. Das ist einfach, wir stellen uns das vor, einfach, dass das Gehirn durchgebrannt ist und da ist nichts mehr drin, so nach dem Motto, wenn ich einen richtig heftigen K.O. hatte. Und ich bin mega anfällig, wenn ich einmal durchgebrannt bin, nochmal K.O. zu gehen. Das ist das Erste. Also wer ein böses K.O. hatte, muss sich regenerieren. Bitte, 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 bitte.
Deutlich länger als erwartet. Ihr habt ja auch relativ viele Scans gemacht.
Ja. Ich weiß nicht, in Heidelberg haben wir eine Studie gemacht und wir haben auch ein Konzept entwickelt dazu. Ich kann es dir gerne mal zusenden, wie man nach einem K.O. umgehen soll. Das hat unser Verbandsarzt in Kooperation mit anderen Ärzten gemacht. Richtig toll. Also müsst ihr selber nochmal nachschauen. In der ersten Woche ist, glaube ich, alles verboten. Dann ist in der zweiten Woche Krafttraining verboten. Dann darf man langsam wieder anfangen zu laufen und langsam sich wieder in das Training reinsteigen. Man muss da ganz vorsichtig sein. Das ist die erste Gruppe, aber ganz ehrlich, es sind noch die Guten, wenn man böse K.O. geht und man merkt das. Viel, viel schlimmer. Also, das muss man so nennen. Es gibt ja immer wieder Profiboxer, die sterben bei Kämpfen. Woher kommt das? Das merkt man und die klappen meistens in der Kabine um. Also Kampf vorbei, Adrenalin weg und dann irgendwelche Hirnblutungen und dann ist es durch. Also die sind dann tot. Beispiel wäre jetzt Michael Towle, das war glaube ich vor 1 oder 2 Jahren irischer Boxer, der nach dem Boxkampf gestorben ist. Anderes Beispiel ist Eduard Gutknecht gegen George Groves. Die haben geboxt, 11, 12 Runden. Ich meine, ich habe es nicht perfekt im Kopf, der Kampf ging über die Runden. Eduard Gutknecht sah gut aus und dann Kampf vorbei und jetzt ist er im Rollstuhl und ja, sehr, sehr, sehr stark eingeschränkt, geistig und physisch einfach. Hat starke Schäden am Gehirn zugenommen. Und es gibt eine Gruppe einfach von Menschen, die merken nicht, wenn die K.O. gehen. Also die haben eine Gehirnschütterung, und da sind wir uns ziemlich sicher am Verband, die haben eine Gehirnerschütterung, die wackeln. Wir nennen das den wackelnden K.O. Also wirklich, die stehen und das siehst du an den Beinen. Die Beine zittern und so, aber er ist noch bei Bewusstsein. Und er sieht auch die Schläge und bewegt die Hände. Aber er ist in einem Wachzustand K.O. Und wenn das mal bei jemandem passiert, muss man ganz vorsichtig sein und vor allem bei diesen Athleten extremst aufpassen, wenn die kämpfen. Sobald die irgendwie anfangen, wackelig K.O. zu sein, sofort das Handtuch schmeißen, sofort. Weil sonst kommt echt hohe Gefahr, dass es mit einem Lebensverlust oder so enden könnte.
Das ist auch ein interessanter Punkt ist im Vergleich zum Boxen. Was ist fürs Hirn schädlicher, Boxen oder MMA?
Also, was viele ja gerne sehen, dass der MMA-Sport brutaler wirkt am Anfang, weißt, die haben Cuts und alles drum und dran. Ich sag das mal jetzt so leichtfertig, Cuts sind nicht schlimm. Also, wo Cuts gefährlich sein können, wenn du viele Cuts hast und die Cuts vernarben sich, dann kannst du potenziell aufreißen und einen Riesencut bekommen. Also wenn du an der rechten Augenbraue 4 Cuts im Abstand von 2 Zentimeter zueinander hattest und da kommt ein 5. Cut, der so quer durchgeht, dann hast du halt eine riesengroße Narbe später und das ist gefährlich, dass der Cut einfach aufplatzt. Aber Cuts an sich sind halb so wild. Eine gebrochene Nase, ganz ehrlich, auch halb so wild. Gebrochenes Kinn kriegt man alles hin. Wirklich, das klingt jetzt so leichtfertig gesagt, aber das sind Sachen, die heilen.
Die heilen schnell.
Und die sind offensichtlich und die sieht man und denkt sich, boah, voll der gefährliche Sport. Aber das ist nicht das wirklich Gefährliche. Und zwar, das wirklich Gefährliche ist das, was im Kopf drinne passiert. Das sind diese Mikrogehirnerschütterungen. Also jeder Kickbox, Box und MMA-Kampf hat mehrere Mikrogehirnerschütterungen. Das sind die gefährlichen und dann diese größeren, wo du dann umfällst. Und die Schlagfrequenz ist im Boxen einfach viel, viel, viel höher. Viel höher. Also interessanter Fakt dazu, man hat bis 2012 in der Olympiade mit Kopfschutz geboxt. Dann hat die AIBA eine WM gemacht, 2013, ohne Kopfschutz. Man hat dann die WM 2013 mit 2011 und 2009 verglichen und hat festgestellt, die K.O.-Rate ist signifikant gesunken, und zwar um 43%. Wenn man das sich mal vorstellt, 43%. Die Cut-Rate und so ist alles hochgegangen. Also Boxen sah brutaler aus. Aber war tatsächlich präventiver, den Kopfschutz wegzulassen. Man hat analysiert, warum. Die AIBA hat gesagt,
Was eine verrückte Statistik ist. Als du mir das erste Mal erzählt hast, habe ich gedacht, hä? Der Kopfschuss schützt doch den Kopf.
ja, das stimmt auch. Also jeder, der jetzt Motorrad
Er
fährt,
schützt vor
ja,
Cuts.
jeder, der Motorrad fährt, wird jetzt sagen, du, wenn ich jetzt Motorradunfall habe und ich habe keinen Helm, das ist mega gefährlich. Oder ich fahre Fahrrad, das stimmt. Aber du fällst auch nur einmal vom Motorrad und du fällst auch nur einmal vom Fahrrad runter. Also was man festgestellt, es gab 1000 Gegenstudien dazu. Die umfangreichste ist eine aus Kanada, die kanadische Box Association hat eine super Studie, Gegenstudie dazu gemacht. Was fest ist, und das ist wissenschaftlich bewiesen, ein Kopfschutz schützt vor, also wenn du einmal einen Schlag drauf bekommst, schützt dich dein Kopfschutz davor. Wenn du einmal vom Fahrrad runterfällst, schützt dich dein Helm davor. Aber, jetzt kommt das große Aber, durch den Kopfschutz hat sich die Trefferfläche vergrößert und die Menschen haben mehr Treffer bekommen. Das heißt, die Qualität des Schlags hat abgenommen, aber die Quantität der Schläge ist so,
Eingestiegen.
genau. Und deswegen hat man festgestellt, okay, ein Kopfschutz ist nicht gut fürs Gehirn. Zurück zum Ding, also man sieht den MMAler, der dann sagt, oh, okay, vor die Cuts, gefährlich. Was ich krass fand, war der Kampf, wo die Polnin gegen die Chinesin geboxt hat. Ja, genau. Also die sahen ja wirklich beide sehr verstellt danach aus, was auf den ersten Blick, wo du denkst, was für ein brutaler Sport. Aber alles Äußerliche, das vergeht. Das Wirkliche, wo man vorsichtig sein muss, ist, was intern passiert im Kopf.
Die Anzahl der Schläge, die du abbekommst, und auch definitiv, dass es beim MMA kein Ten-Count gibt. Beim Boxen ist ja, wenn du auf den Boden gehst, zählst du bis 10
Genau.
und dann geht es weiter. Da ist quasi Ruhe, eine kurze Pause, während beim MMA, wenn du zu Boden gehst, geht es weiter, was dafür sorgt, dass Kämpfe deutlich schneller beendet werden.
Das ist ja auch eine interessante Diskussion, Wolfgang. Und zwar sind immer mit Kollegen am Miteinander am Reden, ob das richtig oder falsch ist. Und zwar ist das Anziehen generell im Boxen, ob das überhaupt gut ist. Weil du sollst ja eigentlich angezählt werden, wenn du wackelst. Okay? Das ist die Theorie. Zum Beispiel beim Profis, du gehst runter und du wirst angezählt. Aber du befindest dich danach in einem Zustand, wo dein Gehirn eine Mikrogehirnerschütterung hatte. Ist es tragbar, diese Person danach nochmal auf den Boxkampf weiter reinzuschicken, weil ich hatte schon eine kleine Gehirnerschütterung. Ja, ich regeneriere mich, das stimmt. In 10 Sekunden regeneriere ich mich, aber ich bin angeschwächt. Und in diesem angeschwächten Zustand nochmal das Risiko einzugehen, vielleicht 2, 3 größere Bretter zu gehen. Wenn du mal schaust, die wirklich, also statistisch gesehen, die meisten bösen K.O.s entstehen, nachdem jemand angenockt worden ist. Jemand ist angenockt, wackelt, steht auf und der andere läuft und du, haut voll auf den einen und dann ist ein böser K.O. Ist die Frage, ob das Anziehen überhaupt Sinn macht.
Ist natürlich schwierig im Boxen, sowas wie Ground and Pound, wie im MMA im Boxen jetzt einzuführen, würde ja im Endeffekt alles ändern. Mhm. Du hast einfach, du kannst am Ende vom Tag mehr Schläge einstecken, wegen den gepolsterten Handschuhen oder den größeren Handschuhen. Ja. Du hast einen größeren Handschuh, was es noch ein bisschen einfacher macht, da noch so ein bisschen was mitzubekommen. Du hast das Anzählen, was dann, wo du im MMA mit Ground and Pound dann in vielen Fällen, wie viel Prozent der Boxkämpfe wären, für den Fall, dass es Ground and Pound geht, nach dem ersten Niederschlag vorbei. Mhm. Ich kenne keine Statistik im MMA, aber ich würde vermuten, Knockdown-Quote, die direkt zum K.O. führt, ist recht hoch. Mhm. Mit Sicherheit im Bereich von irgendwo 40-50% Knockdown und dann ist es vorbei. Einen Knockdown zu überleben, das oder nach einem Knockdown weiter zu kämpfen, ist es nicht so häufig wie im Boxen.
Ja. Also, was man festgestellt hat, was das Schützendste für das Gehirn ist und für den Gegner, ist der Handschuh. Also am Handschuh hat man am meisten Einsparpotenzial und am Handschuh kann man noch am meisten kaputt machen. Also ein Boxhandschuh ist nicht ein Boxhandschuh, da steckt richtig viel Technik dahinter. Das ist wie ein Laufschuh.
Was machen die mexikanischen Pferdehaare?
Boah, also man hat noch bis früher in Deutschland damit auch geboxt. Also für die es nicht wissen, das ist ein Boxhandschuh mit Pferdehaaren drin. Und ab der 6., 7. Runde rutschen die Haare weg und dann hat man nur noch die blanke Faust, die trifft. Also das ist aber genau das Ding. Also Wolfgang, wenn du mit, egal ob MMA, Boxen, Kickboxen, wenn du mit den Leuten redest, du sagst, hey, was hast du für einen Handschuh für ein Sparring? Wenn den Sparring machst, sag ja, 14 Unzen Trainer, 16 Unzen. Und ich sag, hey, die Unzenanzahl, die ist egal. Jetzt Spaß beiseite. Ich kann dir einen 10 Unzen Boxhandschuh für Sparring geben, der wird den Gegner deutlich mehr schützen als ein 18 Unzen. Also unabhängig vom Modell. Also die Unzenanzahl ist zweitrangig. Es geht darum, wie das Polster von dem Handschuh gemacht ist. Und zwar, du musst dir so vorstellen, das ist deine Faust und guter Boxhandschuh hat viel Polster um die Trefferfläche der Faust. Beispiel dazu kann man mal auf Amazon schauen, das ist der Boxhandschuh Green Hell Tiger, den verwendet man bei vielen Boxturnieren, der ist vorne unheimlich viel geschützt, mega. Dann hast du andere Boxhandschuhe wie Cleto Reyes, mexikanischer Hersteller, deren 18-Unzen-Variante ist vorne so dünn.
Alles am Handrücken.
Ja, alles am Handrücken. Und das ist genau deswegen, das am Handrücken macht es gefährlicher, weil es kommt mehr Gewicht, was später landet. Weißt du, wenn ich eine gute Schnellkraft habe, eine gute Explosivkraft, habe ich einen härteren Schlag dadurch. Also ich habe einen Handschuh, der auf den ersten Blick 18 Unzen, Trainer schützt mehr, aber später für mehr Schaden sorgt. Deswegen, Handschuh muss echt gut auswählen. Was die Ziele sind. Es gibt auch Leute, die sagen so, hey, ich mache mit jemandem Sparring, ich will den jetzt umnocken und sonstiges. Ja, okay. Finde ich ethisch nicht verträgbar, aber dann weiß der Junge zumindest, was er macht. Viele kaufen sich halt blinden Boxhandschuhe und sagen, hey, das ist mein Sparringshandschuh.
Verschiedene Handschuhe, verschiedenes Material. Ein Punkt, den ich vor kurzem gehört habe, ich habe mir auch einen Podcast angehört von einem, der selbst Equipment herstellt. Und einer der Punkte, der so quasi diese verschiedenen Formen des Schaums, genau. So Hightech-Schaum, das wird seltenst überhaupt verwendet. Mhm. Und weiter Punkt, den er auch gemacht hat, er hat eine Reihe von Handschuhen gekauft und die gewogen. Und die haben auch konstant nicht das gewogen, was sie eigentlich wiegen sollten. Da, ne, was auch so ein bisschen, gerade beim MMA-Handschuh, da gibt es auch immer das Gewicht angegeben. Wenn du natürlich jetzt einen MMA-Handschuh in Größe XS hast oder in Größe S für Atomgewichte und für Strohgewichte bei den Frauen und dann hast du Brock Lesnar mit 4XL oder Shane Carwin mit einem 5XL-Handschuh, der wiegt ja dann automatisch schon mal ein ganzes Stück mehr.
Ja. Also, Fun Fact ist vielleicht ein bisschen anderes Thema. Wir trainieren mittlerweile im Boxtraining mehr mit MMA-Handschuhen.
Ja?
Also, ich mache mit meinen Jungs Regelmäßig Training mit MMA-Handschuhen aus zwei Gründen. Nummer eins, hammergeil für Sandsackarbeit. Sandsack mit MMA-Handschuhen hat Nummer eins den Vorteil Präzision. Ein guter Boxschlag zeichnet sich daraus aus, dass ich wirklich mit dem Knöchel treffe. Viele schlagen so mit dem Hand oder irgendwie Handrücken trifft und sonstiges. Ich werde so nicht richtig Power generieren können. Also Nummer eins ist Präzision.
Deontay Wilder würde dir, was die sauberen Schläge angeht, widersprechen.
Das ist egal. Erfolg rechtfertigt die Mittel, wenn er erfolgreich ist mit seinem Ding. Und Grund Nummer zwei, Kontrolle der Kraft. Also ich kann mit jedem wetten. Gib jemanden Kopfschutz und einen dicken Handschuh, der wird anfangen mit voller Gewalt am Sandsack zu hauen, weil er sich sicher fühlt. Du schaffst einfach ein Umfeld, wo er sich denkt, boah, jetzt kann ich abgehen. Gib ihm einen MMA-Handschuh, der wird viel vorsichtiger sein. Also, was wir in Trainingslagern immer feststellen, immer wieder, wenn wir Partnerarbeit machen ohne Boxhandschuhe, also Schulterklopfen, so ganz einfache Übungen, eine unheimlich hohe Frequenz, die sind schnell, hohe Aktionsdichte, Handlungsdichte. Sobald die Handschuhe anziehen, weniger Handlungen und langsamer. Deswegen, MMA-Handschuhe sind echt cool bei dem Thema.
Und wenn du mit MMA-Handschuhen präzise bist und gut triffst, dann wird das mit einem größeren Handschuh noch ein Tick einfacher.
Genau, richtig. MMA-Handschuhe sind eine tolle Sache dafür.
Ist es üblich, oder gibt es da mehrere Fälle, im Boxbereich die MMA-Handschuhe verwenden?
Also, ich habe den Tipp nicht von mir selber, ich habe den von unserem Sportdirektor aus dem Boxverband. Ich gehe deswegen davon aus, ja. Was ich weiß, der Gabriele, also der brasilianische Kollege von mir, der macht damit viel, weil er auch, der sagt, hey, der hat eine andere, um Aufpunkt zu setzen, das ist nur mal so ein bisschen was Boxspezifisches. Deswegen die zwei, ja, wie es international im Großen gemacht wird, weiß ich es nicht, um ehrlich zu sein. Aber was ich kann es mir vorstellen, in Russland beispielsweise, da sind wir da mit Thema Spezialisierung, Generalisierung, die haben eine hohe Generalisierung und es gibt viele Boxer, die nebenbei auch ein bisschen Ringen machen, ein bisschen Sambo und sonstiges. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch mit MMA ein bisschen was am Hut haben und deswegen vielleicht MMA-Handschuhe im Training verwenden.
Gerade international gibt es ja immer mehr und mehr Beispiele von Boxern, die mit Profi-MMA-Kämpfern trainieren und dagegen gegenseitig voneinander profitieren. Ein prominentes Beispiel, das ganz interessant war Vasyl Lomachenko gegen TJ Dillashaw, den ehemaligen UFC-Champion, der dann auch die ersten ein, zwei Runden relativ gut ausgesehen hat gegen Lomachenko in reinen Boxen. Mhm. Und dann hat dann quasi Lomachenko so ein bisschen sich drauf eingestellt, ähnlich wie es ja auch bei McGregor gegen Mayweather aussah, wo die ersten paar Runden, also McGregor hatte da sogar fast einen Uppercut gelandet, wo man davon ausgehen könnte, für den Fall, dass er den gelandet hätte, wäre Floyd Mayweather auf die Bretter gegangen. Ja. Hätte Fahrradkette, hätte der getroffen, wäre er K.O. gegangen.
Also was ich sagen kann, ich habe auch mit Peter Sobota über das Thema telefoniert, an alle, die MMA machen, geht zu anderen Boxclubs, macht Sparring, wir organisieren regelmäßige Sparringstreffen, meldet euch irgendwie beim Boxverband, kommt zu Sparringstreffen, beide profitieren, weil, nochmal, das Boxen ist unorthodoxer geworden und ein guter Boxer heutzutage zeichnet sich durch eine Fähigkeit aus, und zwar der Handlungsfähigkeit, mich auf neue Situationen einstellen zu können und handeln zu können. Und ich weiß es selber, ich war Trainer in der MMA-Schule, habe ein bisschen Sparring damals noch mitgemacht, auch wo ich habe selber noch geboxt damals. Es ist nicht einfach. Also, die sind vom Stil her so anders, dass du dich im Kopf einfach erstmal auf den anderen MMAler einstellen musst. Das ist gut fürs Boxen, weil das ist eine Sache, wo du dann wieder lernst, in einer neuen Situation zu handeln. Für die MMAler ganz klar, die profitieren, weil die einen guten Boxer haben und schnell und sonstiges sich boxerisch entwickeln können. Also ich denke, Sparring voneinander mal profitiert. Was ich nicht machen würde, wenn ich in zwei Wochen meinen Jahreshöhepunkt habe, sei es die Deutsche Meisterschaft, EM und sonstiges, und ich lade UFC-Kämpfer ein für ein Sparring, würde ich nicht machen. Aber in einem gewissen Abstand, mit einer richtigen Periodisierung, ist es ein Hammer. Hammer, Hammer, Hammer.
Quasi Cross-Training für beide.
Ja.
Von beide für Vorteile.
Ich denke, beide würden dadurch mega profitieren. Und vor allem, also die Konkurrenz steigt einfach. Du hast mit anderen Jungs zu tun, weißt du. Du kannst mehr Runden Sparring machen, du kannst mehr Sparringstreffen organisieren. Das ist gut.
Dass Boxsport und MMA voneinander profitieren können, ist jetzt so ein bisschen ein Punkt, der sich die letzten anderthalb Stunden durchgezogen hat. was auch einer der Punkte ist, die ich hoffe, die mit diesem Podcast dann für mehr, die sich für Kampfsport interessieren, aus beiden Seiten, ob nun Boxen oder MMA, so ein bisschen umgesetzt wird. Je technischer, technisch besser das Boxen für einen MMA-Kämpfer, desto mehr von Vorteil, desto interessanter werden auch MMA-Kämpfe. Ja. Wie schon gesagt, eine der interessantesten, unterhaltsamsten MMA-Kämpfe, die ich hier gesehen habe, waren sehr boxlastig. Mit der Freiheit von dem MMA und natürlich auch andersrum für den Boxer. Boxen aus meiner Sicht ist nicht mehr die Königsklasse des Kampfsports, sondern Boxen ist ein Aspekt des MMA. Ich denke, da wird auch Boxen in naher Zukunft sein Zuhause finden. Und gerade mit dem Vorteil des Amateurbereichs, ist auch ein Punkt, über den wir schon mal vor einiger Zeit geredet haben, gerade im Bereich der Jugendarbeit, Jugendliche können Boxkämpfe machen, Boxwettkämpfe machen. Ist natürlich, Achtjährige zum MMA-Turnier zu schicken, das wird schon deutlich schwieriger.
Ich denke, Hammer, also große Baustelle. Wenn jemand im jungen Alter mit dem Boxen beginnt oder in der MMA-Schule, ist es ja völlig egal. Also ich habe mich damals, habe ich das ein paar MMA-Schulen vorgeschlagen, hat nicht so hohe Resonanz gefunden. Hallo, du hast eine Trainingsgruppe, Kinder, 8, okay, man darf boxen, offiziell im Wettkampf mit 10, aber bis 10, 16, die Altersgruppe, die werden nicht qualitative MMA-Kämpfe machen können, aber die können spitzen Boxkämpfe machen. Schick die auf Boxkämpfe, die können mit 10 bis 16 locker 70 oder 60 Boxkämpfe machen. Hallo, wenn jemand 60, 70 Boxkämpfe gemacht hat und der muss kein deutscher Meister und Europameister werden, aber alleine diese Wettkampferfahrung mitzubringen, wenn der mit 16 dann auf MMA-Kämpfe geht oder mit 18, wann man das auch machen darf, das wird eine Maschine.
Boxen und Jiu-Jitsu als Basis für Jugendliche, die dann möglicherweise irgendwann ins MMA übergehen, ist...
Ich denke, das ist aktuell im MMA schwierig, richtige Wettkampferfahrung zu sammeln. Es gibt viele BJJ-Turniere, so Grappling-Turniere, was eine tolle Sache ist. Im Stand gibt es noch zu wenig, denke ich. Und Wettkampferfahrung ist ein Punkt, der mega unterschätzt wird. Und auch jeder Profi, der nur 50 Kämpfe in 20 Jahren gemacht hat, die haben Wettkampfsparrings gemacht und die Wettkampfsparrings sind immer wie ein Kampf. Also von der Belastung her einfach. Deswegen Wettkampferfahrung sehr wichtig.
Der einfachste Weg, einen Wettkämpfer zum Wettkämpfer zu machen oder einen Athleten zum Wettkämpfer zu machen, ist, ihn mehr Wettkampfsituationen auszusetzen. Genau. So heißt der Wettkampf normal ist, was auch in vielen erfolgreichen Systemen, in verschiedensten Sportarten so umgesetzt wurde. Je mehr Wettkämpfe du machst und selbst wenn es nur simulierte Wettkämpfe sind, desto normaler und damit komfortabler ist der tatsächliche Wettkampf für dich.
Genau. Also international ist es so, wenn man, wir haben beim letztes Jahr 2 Wochen Trainingslager mit dem Olympiastützpunkt in der Ukraine gehabt und dann kam der Trainer aus Kiew, also Stützpunkt bei Kiew und hat gesagt, du, unsere Jungs, die boxen auch mittwochs und freitags. Ich sag, wie? Er sagt, ja, ihr macht doch auch Freundschaftsspiele im Fußball und so. Ich sag, ja. Er sagt, ja, wir machen das mit Boxen. Und wo ich dann sage, oh, die bauen aber richtig gute Wettkampferfahrung drauf. Also, die haben viel, viel mehr Wettkampferfahrung als wir uns im Professionellen und in ihrem Dasein, das merkt man. Und da kann der MMA-Bereich vom Boxen profitieren, wenn die ihre Jungs zu Boxkämpfen schicken.
Cool. Adam, ich würde sagen, das ist ein recht guter Rundumschlag, was Boxen und ich würde sagen Trainingswissenschaft im Allgemeinen, von MMA über Strongman, über...
Hat Spaß gemacht.
Weightcut angeht. Ist noch irgendwas, was du im Hinterkopf hast, wo du sagst, hey,
war cool, hat Spaß gemacht.
Ich freue mich auf die Entwicklung von Kampfsport, Boxen
wird
und
gut.
MMA in den nächsten Jahren. Und ich freue mich auch, dass es gerade in dem Bereich der Funktionäre ein bisschen junges Blut und frische Ideen gibt, die aus meiner Sicht notwendig sind, dass das Ganze in den nächsten 10 Jahren
pusht
und nochmal den nächsten großen Schritt macht. Wenn man guckt, wo in den 90er Jahren Boxen war, Mike Tyson, George Foreman, Evander Holyfield.
That's over. Der Hype ja. Ist over.
Und dann für einen kurzen Moment Deontay Wilder. Auch da muss ich sagen, ich habe es an anderen Stellen schon gesagt, ich habe Deontay Wilder kennengelernt, da war er 39-0. Davor ich hatte keine Ahnung, wer Deontay Wilder ist, dass es den gibt. Und ich setze mich ja schon ziemlich mit Kampfsport und Sport im Allgemeinen auseinander. Tyson Fury tut dem Ganzen gut, aber wenn man das jetzt vergleicht mit der UFC, die ja mittlerweile schon eine Liga ist, wo du teilweise 4, 6 Wochenende in Folge UFC hast, dann ist eine Wochenende kein UFC und denkst dir, okay, was mache ich Sonntagmorgen?
Also ich denke, die UFC ist einfach also frequenzieller als das Boxen. Das ist mal interessant. Wir kämpfen sehr wenig. Die Boxer sind extrem vorsichtig mit ihren Kämpfen. Also ja, 2, 3 Kämpfe. Boah. Also es ist auch, man muss sagen, es ist historisch gewachsen, weil die dürfen nicht verlieren, leider. Deswegen kämpfen die so selten. Wenn das Verlieren erlaubt wäre, würden die öfter kämpfen. Das macht's Boxen ein bisschen schwierig, weil das ist ja, also, warum wurde der Boxsport überhaupt erfolgreich? Also Muhammad Ali war der Erste, der den Boxsport populär gemacht hat, und ich sag, Muhammad Ali war ein Influencer, nichts anderes. Ja doch, Boxen wurde groß durch Influencer. Mike Tyson war auch ein Influencer auf seine Art und Weise. Und wenn du heutzutage Influencer sein willst, musst du halt medienaktiv sein und immer wieder präsent sein. Und das fehlt dem Boxen.
Weil aus meiner Sicht einer der Punkte der UFC ist, über den die wenigsten reden im Vergleich zu Boxen. Gerade im Boxen, wenn du Weltmeister willst, dann darfst du nichts verloren haben.
Genau.
Oder wenn maximal einen verloren und musst 30 gewonnen haben. Ja. Und nur dann kannst du Weltmeister oder kriegst du überhaupt die Option. Ja. Während in der UFC du halt der Sieg nicht so hoch gewertet wird wie im Boxen, jedoch der Unterhaltungswert um ein Vielfaches höher gewertet wird. Da gibt es Beispiel aktuell ehemalige Mittelgewichts-Champion Chris Weidman, der halt aus seinen letzten 6 Kämpfen 5 verloren hat.
Das geht nicht im Boxen. Unvorstellbar.
Und aber ein paar, also alles waren ganz gute Kämpfe. Der hat einen hohen Unterhaltungswert und der jetzt halt wieder kämpft. Krass. Boxen wäre da schon, ne, längst raus, weg vom Fenster. Sofort. 5 von 6, keine Chance mehr. Aber es sind trotzdem noch Kämpfe, vor allem wenn man einen Kämpfer einen gewissen Status erreicht hat und du so ein bisschen eine Idee hast, was macht er, was hat er gemacht, und du irgendwo ein bisschen Zugang hast. Und wenn er dann immer noch Performances hat, die Fans interessieren, ja, dann kriegt er weiterhin gute Kämpfe, dann wird er weiterhin entsprechend bezahlt und kann davon leben. Und davon gibt es in der UFC eine ganze Reihe von Beispielen, die sportlich durchwachsene Statistiken haben, aber halt, was ihren Unterhaltungswert angeht. Ein anderes Beispiel ist Nate Diaz. Der auch mittlerweile über das MMA hinaus bekannt ist, der im Endeffekt ein gewinnt, ein verliert, ein gewinnt, ein verliert, aber einen wahnsinnig hohen Unterhaltungswert hat. Welchen hat er nicht gekämpft? Gut 2 Jahre, und dann hat er vor einigen, einem halben, dreiviertel Jahr den ersten Kampf gehabt, und ich bin ein Freund von Zahlen, und er hat bei ESPN ein Interview gegeben. Dieses Interview hatte innerhalb von einem Tag über 1 Million Views.
Krass, krass.
Und dann habe ich es mit anderen Interviews verglichen. Und es war das zweitstärkste ESPN-MMA-Interview, das online war.
Krass.
Ja, in einem Tag über 1 Million Views. So haben die Leute darauf gewartet. Was erzählt jetzt Nick Diaz? Und dann war es auch noch ein super Kampf. Ja. Und dann ist auch basierend darauf dann dieser BMF-Titel entstanden, dieser Baddest Motherfucker. Titel, lustige Geschichte, war eine New York Card geheadlined. Das ist nicht basierend auf, er war 30-0, sondern das ist basierend auf, er hat eine Statistik, was seine Gesamtstatistik in der UFC ist, aber die wird recht ausgeglichen sein. Oder teilweise hast du auch, gerade bei den Frauen ist es dadurch, dass natürlich die Talentdichte noch nicht so hoch ist, dass dann teilweise Frauen, hypothetisch, die haben 12 Kämpfe, 8 Siege, 4 Niederlagen, und die kämpfen um Gürtel. Und wenn der Unterhaltungswert gegeben ist, wenn genug Augen daran interessiert sind, sich das anzuschauen.
Das macht den Sport attraktiver.
Dann macht den Sport attraktiver. Bei den Frauen gibt es Holly Holm, die 5 Titelkämpfe hatte und 4 davon verloren hat.
Ja. Die hat geboxt davor.
Das ist genau, die war auch Weltmeisterin im Boxen. Und sie hat trotz ihrer sehr durchwachsenen Statistik einen relativ hohen Unterhaltungswert und relativ viele Augen sind daran interessiert, was sie macht. Und entsprechend.
Die hat auch viele Instagram-Follower übrigens. Ja. Das, also ich muss das sagen, das ist echt wichtig. Der das Punkt. Ist Indikator einfach, wie beliebt ein Sport heutzutage ist. Und was mich ein bisschen im Kampfsportbereich bei allen älteren Trainern stört, egal ob Boxen, man tut so, als ob der Kampfsport was Elitäres wäre. Das war es früher. Die Zeiten sind komplett over. Wenn du früher Boxer warst, dann warst du, wow, wie kann man nur Boxer sein? Heutzutage muss Kampfsport für die breite Masse zugänglich sein. Was ich zum Beispiel mega geil fand, Andy Ruiz hat, nachdem er gegen Joshua gewonnen hat, einen Snickers-Titel bekommen. Ja, aber das ist geil, weil die Leute reden darüber. Das kriegt mehr Aufmerksamkeit. Ich finde auch das mit Eddie Hall und Björn Anderson geil. Das hat vielleicht sportlich gesehen, würden die sagen, gibt es interessantere Kämpfe, aber die Leute werden darauf aufmerksam. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Spitzensportler im Profibereich und im olympischen Bereich, die leben an der Armutsgrenze gefühlt. Die sind 30 und müssen von Mama und Papa leben. Aber wenn es darum geht, den Sport publik zu machen, wo Kohle drin ist oder sonstiges, heißt es, nee, da außerhalb meiner Ehre oder meines Stolzes oder so. Da darf man sich nicht zu fein sein. Also man muss das populär machen. Unterhalten.
Unterhaltung. Sport ist zu einem großen Maß Unterhaltung.
Ja.
Adem.
Danke, Wolfgang.
Hat mich gefreut. Spaß gemacht. Gerne wieder.